Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, die 102,6 mit der Plattform. Und heute haben wir eigentlich ein ganz schönes Thema. Wir packen den Koffer und fahren in den Urlaub. Aber nicht der Urlaub selber ist unser Thema, sondern der Weg dahin. Und da darf ich ganz herzlich Petra Albrecht bei mir begrüßen. Herzlich willkommen bei Radio Free FM.
Dankeschön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Petra Albrecht. Ich komme vom Polizeipräsidium Ulm und da vom Referat Prävention. Ich bin schon seit 28 Jahren bei der Polizei, war schon bei der unterschiedlichsten Dienststellen vom Streifendienst über Verkehrspolizei und darf jetzt beim Referat Prävention sein, darf Ihnen Präventionstipps mit dann auf den Weg geben. Und ich habe bei der Verkehrspolizei leider Gottes einiges schon erlebt und gesehen. Und aus dem Grund ist es für mich eine Herzenssache, Ihnen die Tipps auf den Weg zu geben, auf der Reiseweg.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass du da bist, Petra. Und du hast... Wir haben vorher schon grob über das Thema gesprochen und haben Überlegungen angestellt zu den guten Gründen, warum man überhaupt mit dem eigenen Auto in den Urlaub fährt. Man muss ja nicht das eigene Auto nehmen, aber man kann.
Genau. Also es gibt ja viele Überlegungen, was man vorher macht. Wir haben ja jetzt dieses 9-Euro-Ticket, was jetzt viele dazu vielleicht veranlasst, mit dem Zug zu fahren. Aber trotzdem gibt es ja noch gute Gründe für das eigene Auto, unter anderem die zeitliche Flexibilität. Man ist nicht darauf angewiesen, sich an irgendeinen Zeitplan zu halten, an einen Flugplan. Man kann einfach ins Auto steigen, das dementsprechend vorbereite, packe und dann in den Urlaub fahre. Das ist schon mal ein Vorteil. Auch was man sich überlegt, die Mobilität vor Ort. Wenn ich dann irgendwo in einer Ferienwohnung bin, ich habe mit einem eigenen Auto immer noch die Möglichkeit, einkaufen zu gehen und muss nicht überlegen, wie bringe ich jetzt meine Wasserflasche in meine Ferienwohnung. Und natürlich das Geld spare. Ich fahre natürlich mit dem Auto in den Urlaub und das ist egal, ob ich alleine fahre, ob ich mit 5 Personen fahre. Klar, der Benzinverbrauch ist ein bisschen größer, aber ich brauche keine 5 Zugtickets oder 5 Flugtickets. Ich habe halt einmal diese Kosten, die ich dann dafür aufwenden muss. Und auch so die Flexibilität beim Packen. Man weiß es, man fliegt in den Urlaub. Wer hat da nicht schon den Koffer auf die Waage gestellt und hat dann mit Grause festgestellt, der Koffer ist zu schwer, was lasse ich zu Hause? Klar, beim Auto muss ich gucken, dass ich nicht zu viel zulade. Da gibt es ja auch dieses zulässige Gesamtgewicht. Aber ich kann natürlich auch die Sandkastenspielsache für meine Kinder kann ich einpacken und muss mir da nicht keine Gedanken machen, komme ich jetzt über ein bestimmtes Gewicht drüber, was dann am Flughafen vielleicht für Probleme sorgt. Und zu guter Letzt, das komfortable Reise. Ich kann natürlich die Klimaanlage in meinem Auto so einstellen, wie ich es mir brauche. Ich brauche mir keine Gedanken machen, brauche ich jetzt eine Decke im Flugzeug, weil der Kapitän doch ein bisschen mehr die Klimaanlage eingeschaltet hat oder im Zug, Klimaanlage wieder ausgefallen, ich bin am Schwitze. Da hat man immer noch die Möglichkeiten, was das Auto doch sehr, ja, Vorteile bietet.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass natürlich nicht nur der Komfort oder auch wie die Klimaanlage oder die Ausstattung eine Rolle vom Auto spielt, sondern auch die Verpflegung. Ich meine, im Flugzeug, da darf ich mir schön brav alles von der Stewardess erkaufen. Im Auto, da kann ich mich ausstatten und bin satt, bis ich beim Urlaub angekommen bin.
Stimmt, genau. Nach der eigenen Vorliebe kann man sein Proviantpaket zusammenstellen. Jeder, was er will. Mag ich eher die vegetarische Variante oder vegan oder sonst was und ist nicht drauf angewiesen zu schauen, was ist im Angebot, was muss ich da jetzt kaufen und so wie sie auch sage, teuer kaufen.
Du hast jetzt gesagt, es ist finanziell besser oder vorteilhafter natürlich als Familie das Auto zu nehmen. Was ist, wenn ich jetzt alleine reisen würde? Ist dann das Auto nicht mehr so günstig, weil dann brauche ich ja keine 5 Flugtickets, sondern zum Beispiel nur eines. Spricht da dann was gegen das Auto oder gibt es auch Gründe als Alleinreisender das Auto zu benutzen?
Also so wie ich auch schon gesagt habe, so die Flexibilität, sei es vor Ort, sei es mit der Zuladung, da muss ich mir nicht überlegen, okay, ich fahre jetzt alleine, kann ich jetzt noch irgendwie eine Liege mitnehmen oder nehme ich meinen Kanu mit oder sonst irgendwas, sondern ich bin da dann schon recht flexibel und kann das halt einfach ins Auto laden und sage, gut, ich fahre jetzt in den Urlaub und bin da jetzt nicht drauf angewiesen zu gucken, habe ich Sperrgut, was ich sonst irgendwie an den Urlaubsort bringen muss. Also ich glaube, da gibt's auch schon sehr viele Vorteile, auch wenn ich alleine reise.
Natürlich immer auch vorausgesetzt, wenn wir jetzt das Sperrgut nochmal ansprechen, es passt überhaupt ins Auto rein.
Das ist natürlich die große Voraussetzung, dass man das auch so ins Auto reinbekommt, dass man verkehrssicher unterwegs ist und nicht, dass man eine Überlänge produziert mit seinem eigenen Fahrzeug. Es muss natürlich alles reinpassen.
Wir haben gute Gründe ermittelt, warum man mit dem eigenen Auto in den Urlaub fahren kann. Aber bevor es losgeht, müssen wir uns natürlich richtig vorbereiten, nicht wahr, Petra? Was sind denn deine Tipps für die Fahrt in den Urlaub? Wie bereiten wir sich möglichst gut vor?
Ja, natürlich. Wenn man sich dazu entschlossen hat, mit dem Auto in den Urlaub zu fahren, dann sollte man natürlich nicht nur drauf gucken, dass man selber urlaubsreif ist, sondern dass das Auto auch urlaubsfit ist, beziehungsweise dass es so weit in Ordnung ist, dass man mit dem in den Urlaub fahren kann und auch weiß, ich komme dort richtig an. Und dazu gehört zum Beispiel der Reifendruck zu überprüfen. Und das sollte man zwar nicht nur vor dem Urlaub machen, aber dort ist ganz wichtig, dass man auch mal die Profiltiefe nachmisst, ob da noch ausreichend Profiltiefe drauf ist. Beim Reifendruck muss man dann auch noch beachte, okay, ich gehe jetzt in den Urlaub, mir habe es jetzt vorhin schon gehabt, mir habe ja den Vorteil, wir können das Auto beladen, dementsprechend müssen wir natürlich auch den Reifendruck anpassen. Je größer die Beladung natürlich, muss man dann natürlich auch den Reifendruck dementsprechend anpassen. Der Ölstand sollte man mal checken, auch bei den neueren Fahrzeugen, die brauchen auch noch das Öl. Das ist ganz wichtig und auch mal ganz wichtig, das Licht überprüfe, ob das auch wirklich funktionabel, also noch funktioniert. Die neueren Fahrzeuge zeigen zwar an, dass irgendwo vielleicht ein Lichteffekt ist, aber man sollte vorher definitiv mal danach gucken und prüfe auch mal nach der Batterie, schaue, ist die noch in Ordnung, lädt die auch richtig, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Und auch mal der Blick unter die Motorhaube. Ja, für viele ein Blick, wo ein Buch mit 7 Siegel, ja, es ist ein Motor drin, das dürft fahren, aber halt auch mal gucke, hat sich der Marder mal im Motorraum etwas gemütlich gemacht, sind die Schläuche noch alle in Ordnung oder sieht man da irgendwelche Schäden, da muss man da halt mal bei der Werkstatt überprüfen auf jeden Fall.
Wenn du jetzt gerade sagst, ein Buch mit 7 Siegel, es gibt mit Sicherheit viele Menschen da draußen, die machen die Motorklappe auf, gucken rein und sagen, ja, ist Technik drin. Hättest du für die Tipps, worauf soll ich denn wirklich detaillierter schauen? Wo schaue ich hin? Wo erkenne ich vielleicht auch, wenn was nicht in Ordnung ist?
Also ich schaue mir auf jeden Fall mal die Kabel und die Schläuche an, ob da irgendwelche Bissspuren dran sind, ob da irgendwie vom Alter her vielleicht auch irgendwo mal der Gummi nicht mehr ganz so in Ordnung ist. Da muss ich das halt auf jeden Fall mal in der Werkstatt überprüfen lassen. Scheibenwischwasser, das kann man auch so überprüfen. Das kriegen wir, glaube ich, alle ganz gut hin. Das findet man auch ganz einfach. Solche Sachen kann man auch selber mal überprüfen. Da muss man nicht unbedingt in die Werkstatt. Aber wenn man dann irgendwas feststellt, irgendwo, es sieht nicht mehr ganz so in Ordnung aus, bevor ich da eine lange, meistens mehrere tausend Kilometer lange Urlaubsreise antrete, würde ich das dann halt auf jeden Fall in der Werkstatt mal fachmännisch überprüfen lassen, ob ich auch in den Urlaub kommen und natürlich auch wieder gut zurückkommen.
Viele Autos, du hast es selber gesagt, zeigen einem an, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Wie gut kann man sich drauf verlassen? Weil es gibt bestimmt einige, die sitzen rein und sagen, ach, keine Birne leuchtet, ich kriege keine Fehlermeldung, ist doch alles in Ordnung, oder?
Das sagen viele Leute. Da möchte ich mich nicht unbedingt ausschließen, weil ja, ich war bei der Verkehrspolizei. Ja, ich kenne mich bei dem ein oder anderen Thema auch aus. Aber ich würde mich jetzt nicht als Kfz-Mechaniker bezeichnen, der alles auf jeden Fall ausschließen kann, dass da was dran ist. Bei mir ist es dann auch so, wenn ich mal reingeguckt habe und habe dann festgestellt, da könnte eventuell ein Problem auftreten, bin ich dann auch in meine Werkstatt gefahren und habe zu den Jungs gesagt, Jungs, schaut mal kurz rein, ist es so in Ordnung, komme ich da auch noch gut an. Und ich habe dann eine super Werkstatt, die werfen einen Blick rein und das ist meistens auch kostenfrei und die sage dann, du passt und das ist auch gut so.
Gibt's vielleicht von deiner Seite aus so eine Top 3 der Dinge, die man gerne mal überprüfen sollte, weil da die größten Fehlerquellen sind, wenn man in den Urlaub fährt?
Also für mich persönlich ist natürlich, sind die Reifen was ganz Wichtiges, dass die Muttern richtig angezogen sind, dass der Reifendruck ausstimmt. Der Ölstand ist für mich wirklich wichtig und was ich halt auch selber überprüfen kann, ist neben diesen zwei Sachen halt auch noch Scheibenwischwasser, dass es aufgefüllt ist. Das sind so Sachen, was jeder machen kann, selber, ohne jetzt direkt Fachpersonal zu benötigen. Und das kann, glaube ich, auch jeder so hinbekomme. Beim Rest würde ich dann doch eher auf den Fachmann vertrauen.
Wenn ich jetzt doch in den Urlaub fahre und ich habe es nicht kontrolliert, ich habe den Reifendruck nicht überprüft, habe das Wasser nicht aufgefüllt, ich fahre los und wir nehmen an, es würde tatsächlich irgendwas passieren. Was sind denn die meisten Unfälle oder Gefahren, die dann auftauchen, wenn das Auto nicht richtig gecheckt war, wenn ich mich nicht richtig vorbereitet habe? Was droht mir dann?
Zumindest die Panne. Die Panne und der Verzug, dass ich nicht in den Urlaub komme. Und da kommen wir auch noch zu einem anderen ganz wichtigen Vorbereitungspunkt. Ich sollte mich natürlich nicht nur mit dem Auto vorbereiten, sondern auch selber. Ich sollte mich natürlich auch, sollte mir auch wichtige Nummern rausschreibe für die Pannehilfe und das Ganze, dass wenn ich wirklich mal irgendwo stehe und Hilfe brauche, dass ich dann natürlich die wichtige Telefonnummer noch parat habe oder wenn ich beim Autoclub Mitglied bin, dass ich auch die Mitgliedskarte dabei habe, solche wichtige Sachen. Oder wenn es im Urlaubsland zum Unfall kommt, ganz wichtig, die grüne Versicherungskarte, dass ich einen Nachweis habe über die Versicherung, das sind ganz wichtige Sachen, was man auf jeden Fall dabei haben sollte oder wie man sich auch vorbereiten kann.
Also man sollte sich wirklich auch darauf vorbereiten, dass was passieren kann. Es ist, denke ich, in der Regel nicht schlimm. Es muss ja nicht der große Unfall gleich sein. Es können einfach kleinere Pannen sein. Der Urlaub verzögert sich dadurch. Gibt es irgendwie auch noch einen Tipp von dir, wie man sich, selbst wenn jetzt ein größerer Unfall passiert, wie man sich darauf vorbereiten kann, wie man da am besten reagiert? Vielleicht gerade, wenn man in einem anderen Land ist, ja? Wo es nochmal schwieriger ist, man versteht gegebenenfalls die Person nicht richtig oder hat irgendwelche, die Nummern sind, die müssten, glaube ich, in allen Ländern inzwischen übereinstimmen. Korrigiere mich gerne, wenn es nicht der Fall ist.
Nicht ganz. Also die 110, unter der man die Polizei erreichen kann, die ist wirklich nur in Deutschland. Im Ausland, im europäischen Ausland, ist die 112 ganz wichtig. In Deutschland erreicht man da der Rettungsdienst und die Feuerwehr. Aber im Ausland erreicht man unter der 112 auf jeden Fall immer, ist immer eine Notrufnummer. 112 ist eine ganz wichtige Nummer, die man sich merken kann. Abgesehen von Deutschland, da zählt nur die 110 für die Polizei im Ausland. 112, ganz wichtig. Mit der Nummer kommt man auch im Ausland ganz weit.
Wenn ich dann doch eine Panne habe, wir haben in Deutschland die 110 und die 112, rufe ich beide an oder wie verhalte ich mich da korrekt?
Also komme ich an einen Unfall. In Deutschland ist es relativ einfach. In der Aufregung kann man ja sowieso nicht so sagen, okay, ich rufe jetzt die 110, da ist jetzt die Polizei dran oder ich wähle die 112, da ist jetzt definitiv der Rettungsdienst dran. Da ist das Adrenalin so groß, einfach eine von beiden Nummern wähle. Man kommt auf jeden Fall bei einer Rettungsleitstelle oder bei der Polizei raus und wir haben immer die Möglichkeit, weiter zu verbinden, also von der 110, die haben wir direkte Leitung zu der 112 und andersherum. Also da muss man sich gar keine Gedanken machen, an welche Nummer muss ich mich jetzt halten. Einfach eine Nummer wähle, die einem gerade in den Kopf kommt, eine von den beiden, und da wird einem auf jeden Fall weitergeholfen.
Das ist eine gute Aussage, wenn einem auf jeden Fall geholfen wird. Da sitzen Experten, die sich dann um die Anruferinnen und Anrufer natürlich entsprechend kümmern und sie dann nicht irgendwo alleine verhungern lassen.
Genau.
Die richtige Vorbereitung, dazu zählt auch, die entsprechenden Kontaktnummern natürlich möglichst rauszusuchen und auf einem Zettel im Auto dabei zu haben. Ist ganz wichtig, wenn man in den Urlaub fährt. Wir haben die Koffer gepackt und sind bereit, in den Urlaub zu starten. Unser Auto ist vorbereitet und endlich geht es los. Petra Albrecht vom Polizeipräsidium Ulm ist mit dabei. Und wenn wir unterwegs sind, dann ist die Fahrt natürlich noch lange nicht überstanden. Es drohen Gefahren und vor allem Ablenkung.
Genau. Jeder versteht unter Ablenkung am Steuer immer die Benutzung vom Mobiltelefon, was natürlich auch kostenpflichtig ist beziehungsweise Bußgeld bewährt. Allerdings kann man sich durch einiges mehr ablenken lassen. Die Bedienung vom Navigationssystem, Essen und Trinken gehört dazu, natürlich nicht Bußgeld bewährt, aber lenkt uns natürlich genauso ab wie Rauchen. Auch Stress und Emotionen kann dazu führen, dass ich mich nicht mehr richtig auf den Verkehr konzentrieren kann oder ein angeregtes Gespräch. Und ja, liebe Damen, ich habe es schon in meinem Berufsleben gesehen, das Schminke am Rückspiegel, das ist natürlich auch eine Ablenkung und gehört ins Badezimmer und nicht ins Auto. Radiomusik, wir sind hier gerade im Radio, wenn die dementsprechende Musik läuft, kann ich mich natürlich auch ablenken lassen vom Verkehr, wenn ich bei meiner Lieblingsmusik gleich mit Schunkel oder mit Dance hinterm Steuer, sieht man ja auch öfters, lenkt man sich auch ab. Und da muss man sich halt einfach mal Gedanken machen, ich lasse mich ablenken, wie lang dauert es? Eine kurze Nachricht schreibe, dauert trotzdem ihre 3 Sekunden und man kann sich das ganz einfach mal ausrechnen. Wenn ich mit 50 km/h unterwegs bin, ich muss nur mal die 50 durch 3,5 rechnen und weiß dann schon ganz genau, wie viel Meter ich innerhalb einer Sekunde zurücklege und wenn ich mich dann mehrere Sekunden ablenken lasse, das addiert sich ja, wie viel Meter ich dann im Blindflug sozusagen unterwegs bin und was da in diesem Riesenbereich zum Teil alles passieren kann.
Also der Blindflug ist das Gefährlichste an der ganzen Ablenkung, dass man nicht mehr sieht, was vor einem passiert. Viele Dinge wie das Handy, das kann man einfach schlicht und ergreifend gar nicht überhaupt erst in die Hand nehmen. Und natürlich auch Essen und Trinken lasse ich vielleicht bleiben. Aber wenn ich eine Beifahrerin oder einen Beifahrer habe, der sich ganz angeregt mit mir unterhalten will, nicht aufhört zu reden, oder ich habe vielleicht die Kinder auf dem Rücksitz, die quengeln, fragen, wann sind wir da, was kann ich da machen, um mich nicht zu sehr ablenken zu lassen? Die kann ich ja nicht einfach abstellen.
Die kann man nicht abstellen, aber man muss dann halt auch vielleicht mit den Kindern oder auch mit dem Beifahrer zuvor mal das Gespräch suchen und dann sage, du, wir sind jetzt auf der Fahrt, es ist ganz wichtig, dass ich mich auf den Straßenverkehr konzentriere. Kinder im Auto ist sowieso was, was ich auch gut vorbereiten kann, weil auf der Fahrt in der Urlaub, ich bin mehrere Stunden unterwegs. Natürlich, das gefällt Kindern nie, wenn sie lang still sitzen müssen. Wird auch vielleicht auch ein bisschen langweilig. Dementsprechend gehört es auch zur Vorbereitung dazu, dass ich mir was überlege für die Kinder. Nämlich Spielzeug mit oder ich mache ein Ratespiel, ein Wortspiel, ein Gedächtnisspiel mit den Kindern. Da brauche ich gar nicht viel Platz im Auto für solche Sachen. Und dem Beifahrer halt auch einfach mal klar machen, du, das ist mir jetzt ein bisschen zu angeregt, dieses Gespräch, oder lass uns das auf später verschieben. Aber du lenkst mich jetzt wirklich ab und da muss man wirklich dazu stehen und muss dann halt auch wirklich klare und deutliche Ansage machen.
Wenn der Beifahrer dann trotzdem nicht aufhört oder wenn ich merke, ich verliere den Fokus von der Straße, was ist deiner Ansicht nach die beste Reaktion, die ich dann machen kann?
Anhalten. Anhalte und sage, okay, dann machen wir Pause, dann können wir angeregt uns unterhalten, dann kommen wir auch später in den Urlaub. Es wäre jetzt ein krasses Mittel zu sagen, du steig aus und fahr mit dem Zug weiter. Das wäre jetzt etwas krass, aber auf jeden Fall mal anhalte und dann wirklich auf die Gefahr hinweise und vielleicht auch mal so dieses Rechenbeispiel bringe. Also wenn ihr wirklich mal überlegt, wie schnell seid ihr auf der Autobahn unterwegs mit 120 km/h, das sind die wenigsten, da ist meistens doch ein bisschen viel. Und das mal durch 3,6 teile und dann wirklich mal sehen, wie viele Meter das sind, was man da im Blindflug hinter sich bringt, was für eine Strecke. Und das vielleicht einem Beifahrer auch mal klar mache, was in dieser Strecke alles passieren kann. Vielleicht macht es ihm dann etwas deutlicher.
Würden wir zumindest hoffen, dass er da mehr Verständnis dafür hat, wenn man ihm dieses Rechenbeispiel aufzeigt. Gibt es vielleicht noch andere Gefahrenquellen, andere Ablenkungsmittel, die da einem auf der Fahrt zum Urlaubsort begegnen können, außer dass man sich da selber ablenkt?
Es kann natürlich auch gut möglich sein, ich fahre jetzt ins Ausland. Ich kenne mich nicht so gut aus. Man sollte sich ja auch nicht so hundertprozentig aufs Navi verlassen. Das hat ja schon den einen oder anderen in ganz komische Situationen gebracht. Sich vielleicht auch vorher mal mit der Strecke ein bisschen auseinandersetze, sich das vorher mal anschaue und nicht nur vollkommen aufs Navigationssystem verlasse. Ganz wichtig. Oder, oh Gott, ich bin jetzt im Ausland unterwegs. Was ist hier für eine Geschwindigkeitsbegrenzung? Bin ich jetzt noch richtig? Fahre ich zu schnell? Laufe ich Gefahr, irgendwie ein Bußgeld zu kassieren? Darüber auf jeden Fall sich vorher schon Gedanken mache, beziehungsweise auch Informationen einhole. Weil es ist dann immer eine wirklich böse Überraschung, wenn man dann im Ausland von den Kollegen angehalten wird und dann zur Kasse gebeten wird, weil man dann das ein oder andere nicht ganz auf dem Schirm hatte.
Das ärgert einen natürlich dann doppelt. Dann wird der Urlaub ungewollt teurer und man hat nicht wirklich viel dafür bekommen.
Stimmt.
Generell, du hast gerade schon gesagt, in anderen Ländern laufe ich natürlich Gefahr. Vielleicht habe ich auch Schwierigkeiten, die Schilder zu lesen. Gibt es da irgendwie eine Methode, wie ich mich da ein bisschen besser drauf vorbereiten könnte, wie ich da auch dann das Stresspotenzial und damit auch die Gefahr der Ablenkung, gerade wenn ich ins Ausland fahre, reduzieren kann?
Also A und O ist, wie gesagt, die Vorbereitung. Da haben wir jetzt heutzutage mit dem Internet wahnsinnig viele Möglichkeiten, sich zuvor die Informationen reinzuholen. Ich kann mir jetzt inzwischen schon die ganze Strecke anzeigen lassen, auch mit möglicher Ausweichroute, Ausflugstipps, wo ich mir dann schon vorher anschauen kann und wo ich nicht ad hoc wirklich in diesem Moment drauf reagieren muss, sondern die Vorbereitung ist in dieser Hinsicht wirklich das A und O.
Die richtige Vorbereitung, also der Schlüsselfaktor zu einer entspannten Fahrt zum Urlaubsort und dann auch entspannten Urlaub, so zumindest wenn ich dich richtig verstanden habe.
Definitiv, ja.
Trotzdem, die Fahrt zum Urlaubsort, sie ist vollgespickt mit viel Vorbereitungsmethoden, mit sehr vielen Dingen, auf die ich achten sollte. Man darf aber trotzdem natürlich das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass man gut und erholsam im Urlaub ankommt.
Definitiv. Da gehört natürlich auch dazu, wenn ich entspannt in den Urlaub ankommen möchte, den Zeitpunkt richtig zu wählen. Wann fahre ich in den Urlaub los? Wenn ich jetzt sage, okay, ich fahre nach 8 Stunden Büroarbeit, setze ich mich jetzt ins Auto und fahre an den Urlaubsort, ist wirklich keine so gute Idee, weil ich habe schon 8 Stunden Arbeit hinter mir. Ich bin nicht ausgeruht. Ich laufe eher die Gefahr der Übermüdung. Oder ich fahre mit in der Nacht, weil ich denke, ja, da sind die Straße frei. Darf man aber auch nicht unterschätzen, wenn man das gar nicht gewohnt ist, nachts wach zu sein, hat man dann auch die Probleme, wenn man sich dann gleich hinter das Steuer setzt. Also es ist ganz wichtig zu gucken, wann fahre ich los. Das ist auch schon ein ganz wichtiger Punkt, um entspannt in den Urlaub zu starten, entspannt am Urlaubsort anzukommen und dort den Urlaub genießen zu können.
Um entspannt den Urlaub genießen zu können, hast du vielleicht noch so den einen oder anderen Tipp oder Trick, den man da auf dem Weg zum Urlaub noch anwenden kann? Zum Beispiel habe ich gehört, dass manche sich auch die Fahrt teilen, dass nach 1-2 Stunden fährt die Frau weiter und der Mann sitzt auf dem Beifahrersitz oder je nachdem, welche Konstellation eben da gemeinsam unterwegs ist und es wird schön brav durchgewechselt, dann bleibt jeder immer ganz entspannt.
Natürlich. Also man kann sich abwechseln, wenn man die Möglichkeit hat, wenn man zu zweit, zu dritt, zu viert in den Urlaub fährt. Schaue, dass dann nicht das ganze Auto schläft. Also wenn ich jetzt mit meiner Freundin klicke, in den Urlaub fahre und mir sitze zu viert im Fahrzeug, ist das ganz schlimm, wenn ich dann selber fahren muss und drei Mädels im Auto schlafe. Das ermüdet einen natürlich auch, weil man dann merkt, alle können sich total entspannen und du musst jetzt gucken, dass die Augen offen bleiben. Kein angeregtes Gespräch, aber auf jeden Fall gucke, dass der Beifahrer wach bleibt und dann sich ein bisschen unterhält, dass man da nicht die Gefahr läuft, dass man da in der Sekunde Schlaf fällt, sondern dass man immer jemand hat, der noch ein bisschen mitguckt sozusagen. Hilft natürlich auch, wenn es dann darum geht, den richtigen Weg zu finden. Vier Auge sehen natürlich auf der Wegweiser mehr als zwei.
Du hast gesagt, nachts ist vielleicht, klar, die Straßen sind leer, aber nicht unbedingt der optimale Zeitpunkt, um in den Urlaub zu fahren. Zumindest körperlich ist man da nicht unbedingt am wachsten. Wann wäre denn für dich so der beste Zeitpunkt, um die Reise anzutreten?
Das ist eine schwierige Frage. Also man weiß ja, okay, am Freitagnachmittag, ich habe zwar gesagt, nach 8 Stunden Büroarbeit ist es wirklich schwierig, ins Auto zu sitzen, aber es mache relativ viele. Also sprich, laufe ich hier auch Gefahr, im Stau zu stehen. Wenn ich unter der Woche fahre, sollte ich halt auch schauen, dass ich nicht in die Rush-Hour reinkomme, dass ich zu dem Zeitpunkt unterwegs bin, während die ganze Pendler, die dann leider zu dieser Zeit, während ich in Urlaub fahre, zur Arbeit fahren müsse, dass ich da auch nicht gerade in diesen Verkehr reinkomme, sondern ich muss dann schon schauen, ja, wo fahre ich lang und wo ist dann vielleicht am wenigsten Verkehr.
Also gerade die Rush-Hour natürlich meiden, möglichst Verkehrslücken, würde ich es jetzt mal bezeichnen, suchen und sich da den Weg bahnen. Wenn man jetzt aber eine sehr, sehr weite Strecke vor sich hat mit dem Auto, ja, die vielleicht 10, 12 oder noch mehr Stunden dauern würde von der Gesamtstrecke, da kommt man ja irgendwann wahrscheinlich nicht mehr unbedingt drum rum. Wie trete ich diese Reise am besten an, um da A, möglichst entspannt und vor allem natürlich sicher an meinem Urlaubsort anzukommen?
Also bei so einer langen Strecke von 10, 12 oder vielleicht auch noch mehr Stunden würde ich dann eher schon raten, auch wenn man sich abwechseln kann, diese Strecke nicht am Stück zu fahren. Das ist auch wirklich, wenn man schaut, dass man sich abwechseln kann, ist doch dann wirklich für alle Fahrzeuginsasse schwierig. Da würde ich die Reise einfach unterteile und vielleicht auch mal irgendwo einen Zwischenstopp einplane. Ein Hotel buche, das kann man auch schon vorher machen, kann man sich überlegen, okay, ich fahre jetzt beispielsweise nach Spanien und in Frankreich mache ich vielleicht 2 Zwischenstopps. Es gibt da auf dieser Strecke auch viele Sehenswürdigkeiten, wo ich dann wirklich sage, okay, die Stadt mal nach anschaue. Ich buche zumindest eine Nacht, wo ich dann da bleiben kann. Und so kann man sich die Reise natürlich dann auch angenehmer gestalten, indem ich dann sage, okay, ich unterteile die lange Fahrt.
Wenn die Fahrt jetzt aber nicht von Haus aus so lange ist, sondern aufgrund widriger Umstände länger wird, witterungsbedingt oder vor allem natürlich vor mir passiert ein Unfall, ich stehe im Stau, stehe da längere Zeit, wie verhalte ich mich da am besten? Erzwinge ich die Fahrt danach? Was mache ich, wenn ich ungewollt in den Stau stehe und sich die Urlaubsfahrt verlängert?
Also auf jeden Fall immer auf sich selber und auf seinen Körper höre. Und wenn ich dann merke, okay, ich komme jetzt aus dem Stau raus, es wird jetzt wieder laufen, aber ich merke, wow, ich kann kaum noch die Augen offen halten, meinem Beifahrer geht's nicht besser, dann muss ich halt wirklich sagen, ich fahre mal an die Seite ran, ich mache für ein paar Stunden die Augen zu oder ich suche mir ein günstiges Zimmer irgendwo am Rasthof oder in diese Richtung. Also wenn sich aus irgendeinem Grund die Fahrt für mich verlängert und ich merke, ich kriege das körperlich oder auch ja, psychisch, physisch nicht hin, dass ich dann auf jeden Fall die Pause mache und dann sage, es ist meine Sicherheit, es ist auch vielleicht die Sicherheit von anderen Verkehrsteilnehmern. Jetzt nehme ich mich aus dem Verkehr raus, jetzt mache ich die Pause und dann komme ich auch sicher an meinem Urlaubsziel an, was für mich in dem Fall viel wichtiger ist, als das schnelle Ankommen.
Sicherheit ist also das A und O auf dem Weg zum Urlaubsort, auf der Fahrt zum Urlaub und deswegen immer auf sich achten, die Fahrt gut planen und die Gefahrenquellen auf der Fahrt nicht unterschätzen. Auf den Weg in den Urlaub, da ist die gute Vorbereitung wichtig und natürlich auf seinen eigenen Körper hören und sich nicht ablenken lassen. Aber auf dem Weg gibt's noch viele weitere Dinge und vor allem Gefahrenquellen und Gefahrenpotenziale, die auf uns warten. Petra Albrecht bei uns in der Sendung vom Polizeipräsidium in Ulm und sie kennt die Gefahren ganz genau.
Genau, also die hauptsächliche Gefahr, muss man ja ganz ehrlich sein, wenn wir in den Urlaub fahren, dann möchte man auch so schnell wie möglich am Urlaubsort ankommen und was benutzen wir da dazu? Die Autobahn. Die Autobahn ist doch meistens der schnellste Weg an den Urlaubsort, jetzt abgesehen von den Stauregionen, aber wenn man schnell in den Urlaub möchte, benutzt man die Autobahn. Und da ist doch die ein oder andere Gefahrenquelle, die man sich bewusst machen muss und vielleicht über die man auch mal reden sollte. Autobahn, mir hat es auch schon mit der Übermüdung. Es ist halt ein monotones Fahren. Man ist meistens mit einer Geschwindigkeit unterwegs. Jetzt hat man vielleicht auch gerade das Glück, dass man die Lücke erwischt hat, wo kein Stau ist, wo nicht viel Verkehr ist. Das heißt, man kann schön in einer Geschwindigkeit fahren. Ziemlich monoton, nicht viele Reize, auf die ich reagieren muss. Und dementsprechend schnell geht es dann halt auch mit der Übermüdung. Und dementsprechend sollte ich dann natürlich auch die Pause einplanen, dass ich mehrere Pause mache. Nicht erst, wenn ich merke, oh, jetzt werde ich müde, sondern regelmäßig kürzere Pause. Nicht sage, okay, ich fahre jetzt mal 6 Stunden durch und mache dann eine große Pause. Lieber mal die kleine Pause nutze, sich bewege und einfach nur im Auto sitze und sage, ja, ich mache Pause, sondern ich steige mal aus, frische Luft, Bewegung, das kann schon einiges helfen. Und gerade so der bekannte Sekundenschlaf, was man doch schon öfters gehört hat, der kommt ziemlich überraschend. Manchmal merkt man überhaupt erst gar nicht, dass man eingeschlafen ist, sondern der ein oder andere hat es schon mal erlebt, schreckt hoch und merkt dann, oh Gott, ich glaube, ich bin gerade eingeschlafen. Und das ist natürlich eine ganz gefährliche Situation, auf die man frühzeitig reagieren sollte.
Wenn ich merke, wie du gerade gesagt hast, ich war gerade für eine Sekunde weg, wie reagiere ich da am besten? Was mache ich?
Sofort den nächsten Parkplatz ansteuern und dann mal wirklich sich bewege, frische Luft oder dann halt auch einfach mal die Rückenlehne runterdrehe und für ein paar Minuten die Augen zumache. Habe ich auch schon gemacht, wo ich gemerkt habe, ich werde müde, habe gewusst, ich muss an die Seite, nicht, dass noch was passiert. Rückenlehne runter, für ein paar Minuten die Augen zu, das wirkt schon Wunder. Und dann, wie gesagt, Bewegung, frische Luft, das hilft schon einiges.
Pausen sind also wichtig und nicht nur eine große Pause nach 6 Stunden, sondern regelmäßig kleinere. Nach welcher Fahrstrecke oder Fahrdauer würdest du denn so ungefähr regelmäßige Pausen empfehlen?
Also das kommt natürlich auch ganz drauf an, wie bin ich unterwegs? Bin ich alleine unterwegs oder da habe ich Unterhaltung im Fahrzeug? Muss ich vielleicht auch gucken, wenn ich Kinder im Fahrzeug habe, sagt man so maximal 2 Stunden, dann sollte man eine Pause einlegen. Auch natürlich, dass die Kinder sich bewegen können, auch Frischluft tanken können. Und es gibt keine so Faustformel, an die ich mich halten sollte als Erwachsener. Da muss ich wirklich auf mich selber hören und muss halt gucken, wie fühle ich mich, wie fit bin ich, wie ist die Situation im Fahrzeug und dann auch wirklich ehrlich mit sich sein und dementsprechend reagiere.
Wenn ich jetzt doch merke, ich werde müde und stelle fest, ich glaube, ich brauche jetzt eine Pause, ich bin auf der Autobahn unterwegs und natürlich kommt dann in den nächsten 100 Metern, in den nächsten Kilometern gefühlt weder eine Abfahrt noch ein Rastplatz. Was kann ich tun?
Das ist natürlich was ganz Gefährliches, weil man sollte natürlich nicht den Standstreifen für eine Pause benutzen. Man sollte wirklich gucken, so schnell wie möglich Frischluft in das Fahrzeug und die nächstmögliche Ausfahrt und den Parkplatz benutzen und nicht stehen bleiben, wo ich mich gerade in diesem Moment befinde. Das wäre natürlich das Falscheste, was man machen kann. Aber den nächsten Parkplatz nutze und die nächste Abfahrt benutze.
Gibt's abgesehen von der Autobahn, also wir haben jetzt ja nur drüber gesprochen, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind. Jetzt sage ich vielleicht, ich will gar nicht die Autobahn fahren, sondern ich fahre Landstraße, fahre durch die Dörfer. Da sehe ich ja auch viel mehr vielleicht von dem entsprechenden Land, wo ich unterwegs bin. Muss ich da dann nicht so sehr drauf achten oder vielleicht gibt es da noch viel mehr zu beachten, als wie wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin?
Das sind dann auch wieder die ganz andere Gefahren. Ja, ich sehe mehr und ja, ich schaue dann vielleicht auch dahin, was ich mehr sehen kann und bin dann natürlich wieder vom Verkehr abgelenkt. Wenn ich natürlich weiß oder vielleicht mich vorbereitet habe und weiß, das sind bestimmte Stellen, die sehenswert sind, dann natürlich anhalte und sich diese Stelle genau anschaue und den Ausblick vielleicht auch mal genießen. Nicht im Fahrzeug sitze und dann sich natürlich die ganze Umgebung anschaue. Das sind dann vielleicht die andere Gefahren als auf der Autobahn. Aber auf jeden Fall da auch auf sich und auf seine Gesundheit achte.
Wenn man die Wahl hätte zwischen Autobahn und Nicht-Autobahn zu fahren. Was würdest du empfehlen, was besser geeignet ist?
Bei der Hinfahrt, so wie du schon gesagt hast, man möchte natürlich auch von der Gegend etwas sehen. Autobahn ist natürlich diese Wahl, wenn man schnell von A nach B möchte. Aber wenn ich doch wirklich von Land und Leute was entdecken möchte, dann wähle ich doch lieber die Landstraße, wo ich dann vielleicht auch wirklich Land und Leute entdecken kann. Die entdecke ich relativ selten auf der Autobahn.
Aber dennoch, Autobahn ist auf jeden Fall der schnellste Weg, würdest du sagen, er ist auch der gefährlichere Weg?
Es sind natürlich viele Gefahren auf der Autobahn, auch speziell jetzt, wenn man jetzt dran denkt, auf der Autobahn sind auch andere Fahrzeuge unterwegs, sprich die LKWs. LKWs haben ein ganz anderes Gefahrenpotenzial wie ein Fahrzeug oder wie ein Auto, was ich dann natürlich mit einberechnen muss. Wenn ein LKW-Fahrer ein Stauende übersieht, hat es natürlich ganz andere Auswirkungen, als wenn es ein anderer Autofahrer ist. Dementsprechend muss ich diesen Gefahren auch bewusst sein. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch ein bisschen Verständnis haben für die LKW-Fahrer. Die haben einen Zeitplan, an dem sie sich halten müssen. Ich habe Urlaub, ich habe Zeit. Ich sollte entspannt am Urlaubsort ankommen. Der LKW-Fahrer, der hat Zeitdruck, der ist auf der Arbeit. Da einfach ein bisschen an das Verständnis zwischen Autofahrer und LKW appelliere. Natürlich über das ein oder andere Verhalten vom LKW-Fahrer kann man sich aufregen. Die halten sich ja auch zum Teil nicht wirklich an die Verkehrsregeln. Aber die Sanktionierung sollte dann doch wirklich die andere Stelle überlassen sein. Und dann sollte ich doch mich zurücknehmen. Immer dran denke, der LKW ist ein größeres Fahrzeug, ein stärkeres Fahrzeug. Und es birgt halt natürlich auch Gefahren, wenn ich mich mit dem anleg.
Jetzt will ich aber möglichst schnell in den Urlaub kommen, weil ich freue mich. Ich habe vielleicht ein tolles Hotel, eine tolle Wohnung entsprechend an meinem Urlaubsort gebucht und ich kann es kaum erwarten. Und ausgerechnet dann fährt vor mir ein LKW oder vielleicht auch ein anderes Fahrzeug, ein PKW, der einfach gefühlt nicht vom Fleck kommt. Was sollte ich auf gar keinen Fall machen?
Auf gar keinen Fall anfange zu drängeln oder irgendwie verkehrswidrig zu überholen oder irgendwie auf diese Weise versuche, schneller vorwärts zu kommen. Man weiß nicht, was ist das für eine Person. Okay, ich reg mich auch über diese Leute auf, die permanent auf die mittlere Spur fahren. Aber es bringt nichts, da dann die hinter zu fahren oder die zu schneiden und nach rechts zu blinken oder sonst irgendwas. Und ich möchte ja wirklich angenehm und entspannt am Urlaubsort ankomme. Vor allem, wer rast, läuft natürlich auch Gefahr, einen Unfall zu bauen. Und da muss man sich immer bewusst sein, dann ist der Urlaubsort noch weiter weg. Weil wenn ich einen Unfall gebaut habe, bis ich da von der Örtlichkeit dann wieder wegkomme, dauert definitiv länger.
Viele, viele Gefahren, Potenziale und Gefahrenstellen mit anderen Verkehrsteilnehmern in der Strecke, aber natürlich auch in meinem Verhalten. Die begegnen einem auf dem Weg zum Urlaub oder in den Urlaub. Die Fahrt in den Urlaub dabei nicht ablenken lassen und sicher an das Ziel ankommen, vor allem wenn man mit dem eigenen PKW unterwegs ist. Darum geht's heute in der Plattform auf Radio Free FM mit Petra Albrecht. Aber ich kann natürlich auch mit ganz anderen Verkehrsfahrzeugen unterwegs sein oder mir können auch ganz andere Verkehrsfahrzeuge auf dem Weg in den Urlaub begegnen. Was sind denn da, sag ich mal, die abweichenden Besonderheiten im Gegensatz zum Auto?
Ja, die Besonderheiten, da gehöre ich auch dazu, das sind die Motorradfahrer. Natürlich, Motorradfahren macht Spaß, so kann ich wirklich aus eigener Erfahrung davon berichten. Und ich fahre auch gerne mit dem Motorrad in den Urlaub. Und auch da muss ich dann natürlich wirklich mit mir ins Gericht gehen und dann wirklich schaue, was für Streckeprofil habe ich mir ausgesucht. Passt es mit meiner Fitness überein? Man muss immer vorstellen, auf dem Motorrad, man hat halt ein ganz anderes Fahren als im Auto. Man hat den Wind, den man dagegen halten muss. Man muss immer das Motorrad in die Kurve legen. Das sind natürlich körperliche Anstrengungen, die ich in der Reiseplanung auch berücksichtigen muss. Und dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ich kann mit dem Motorrad genauso lang fahren wie mit dem Auto, weil ein Motorrad physisch wie psychisch ganz anders belastet als eine Autofahrt.
Würdest du dann sagen, man sollte vielleicht überhaupt gar nicht mit dem Motorrad in Urlaub fahren? Oder sagst du...
Doch, definitiv. Würde ich auch nie irgendwie abraten, weil es ist einfach was Schönes. Jeder, der Motorrad fährt, weiß, was das für ein schönes Gefühl ist. Und natürlich fahre ich dann auch gern mit dem Motorrad in den Urlaub. Aber ich muss halt da noch mehr planen. Ich muss da noch mehr auf mich hören, auf meinen Körper, auf meine Fitness. Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Und da ist dann natürlich auch ganz wichtig, die Beladung vom Fahrzeug. Natürlich, die Beladung beim Auto muss ich auch beachten, oder Wohnmobil, Wohnwagen muss ich auch die Beladung beachten. Aber beim Motorrad halt hat es noch eine ganz andere Auswirkung unter Umständen auf die ganze Fahrstabilität, auf das ganze Fahrverhalten vom Motorrad. Das muss ich natürlich dann auch beachten. Wo habe ich meinen Schwerpunkt? Was kann ich beladen? Was kann ich zuladen vor allem? Das ist ganz wichtig beim Motorrad.
Generell Gepäck ist wahrscheinlich beim Motorrad ein ganz, ganz besonderes Thema. Der Stauraum ist ja definitiv deutlich kleiner als bei einem PKW. Wie bringe ich denn da, ich sag mal, meinen ganzen Krempel oder das Gepäck, höflich ausgedrückt, überhaupt unter? Wie stelle ich das am besten an?
Natürlich, da gibt's die unterschiedlichsten Möglichkeiten, je nachdem, was für ein Motorrad ich habe. Ich habe glücklicherweise ein Reisetourer. Das heißt, das ist ein Motorrad. Ich habe zwei Seitenkoffer. Ich habe hinten ein Topcase hinter drauf. Ich habe einen Tankrucksack. Also selbst wenn ich jetzt als Frau 3 verschiedene Paar Schuhe mitnehmen möchte, habe ich da die Möglichkeit. Ich habe ausreichend Stauplatz. Aber ich muss dann halt natürlich gucken, wo lade ich das zu? Also ich mache jetzt nicht alles in einen Seitenkoffer rein, die schwere Sache, und in die andere die leichte Sache. Ich sollte dann schon gucken, dass das Gleichgewicht gegeben ist in den Koffer, dass auf jeder Seite dementsprechend das Gewicht verteilt ist. Und auch so die schwere Sache, dass ich die dann eher in den Tankrucksack mache, muss dann aber auch schauen, dass die vorgeschriebene, also von den Hersteller vorgeschriebene Zuladungsmöglichkeiten, dass ich die nicht überschreite.
Können mir beim Motorradfahren in den Urlaub auch Situationen oder Gefahren begegnen, die ich jetzt mit dem PKW nicht hätte, völlig unerwartet, mit denen ich nicht unbedingt rechne, sei es die Witterung schwenkt um oder sowas, worauf ich achten muss, und wenn ja, wie bereite ich mich da am besten drauf vor, beziehungsweise wie reagiere ich, wenn die Situation eintritt?
Natürlich, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ich muss halt dementsprechend meine Kleidung dabei haben, also sprich den Regenkombi, dass wenn wirklich mal Schauer kommt, dass ich mich dementsprechend umziehen kann oder den Regenkombi anziehen kann. Und ich muss mir halt auch wirklich immer bewusst sein, das ist nicht nur auf der Fahrt in den Urlaub, sondern auch immer so, dass ich als Motorradfahrer ganz andere Gefahren ausgesetzt bin als jetzt ein Auto. Ich werde schneller übersehen, meine Geschwindigkeit wird unter Umständen falsch eingeschätzt, und dementsprechend muss ich halt immer vorausschauend und vorsichtig fahren.
Wenn ich aber mich gut vorbereite und vorausschauend fahre, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen und dann kommt man gut und sicher im Urlaub an. Wir sind leider schon am Ende der Plattform angelangt. Petra, ich danke dir, dass du da warst. Wenn man jetzt noch weitere Informationen möchte oder sagt, oh, das ist mir vielleicht auch alles viel zu schnell gegangen, habt ihr irgendwie eine Homepage-Infomaterial, wo man sich nochmal informieren kann?
Natürlich, man kann sich beim Polizeipräsidium Ulm auf der Internetseite nochmal kundig tun, auf der Seite der Prävention, da ist auch eine Telefonnummer. Sie dürfen gern bei mir anrufen, ich kann Ihnen auch noch weitere Fragen gerne beantworten. Wünsche Ihnen auf jeden Fall, wenn Sie in den Urlaub fahren, eine angenehme und gut vorbereitete Fahrt in den Urlaub und einen schönen, entspannten Urlaub.
Dann kann eigentlich nichts schief gehen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.